Guten Tag, mein Name ist Sebastian Bartning und ich lese Ihnen nun die Einleitung aus dem Buch China Study vor. Es handelt sich dabei um die 27-jährige Studie von Colin Campbell, einem amerikanischen Wissenschaftler, der sich intensiv mit dem Thema Ernährung und Gesundheit auseinandergesetzt hat. Auf dem Klappentext steht der Satz: Ich kaufe jedem, an dem mir etwas liegt, dieses Buch. Und da ich das mittlerweile beim Studium dieses Buches genauso empfinde, habe ich mich entschlossen, Ihnen die Einleitung vorzulesen. Die Einleitung ist von Mr. Campbell selbst geschrieben und fasst auf wunderbare Art und Weise das Thema seines Buches zusammen. Also, jetzt geht's los. China Study ist der Titel der deutschen Ausgabe von dem englischen Buch The China Study. Das immense Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Ernährungsrichtlinien erstaunt mich immer wieder, obgleich ich mein gesamtes Arbeitsleben der Durchführung experimenteller Forschung von Ernährungs- und Gesundheitsfragen gewidmet habe. Ernährungsbücher sind beständige Bestseller. Nahezu jede gängige Illustrierte bietet Ernährungsratschläge. Zeitungen bringen regelmäßig Artikel und in TV- und Radiosendungen laufen ständig Diskussionen über Ernährung und Gesundheit. Sind Sie angesichts dieser Informationsflut wirklich sicher, was Sie tun können, um Ihren Gesundheitszustand zu verbessern? Sollten Sie Nahrungsmittel aus biologischem Anbau kaufen, um eine Pestizidbelastung zu vermeiden? Sind Umweltgifte eine Hauptursache für Krebs? Oder ist Ihre Gesundheit durch Ihre Gene von Geburt an vorherbestimmt? Machen Sie Kohlenhydrate wirklich dick? Sollten Sie mehr wegen der Gesamtmenge der konsumierten Fette besorgt sein oder bloß wegen der gesättigten Fettsäuren und Transfette? Welche Vitamine, wenn überhaupt, sollten Sie einnehmen? Kaufen Sie Nahrungsmittel, die mit zusätzlichen Ballaststoffen angereichert sind? Sollten Sie Fisch essen und wenn ja, wie oft? Verhindert der Verzehr von Sojaprodukten die Entstehung von Herzkrankheiten? Ich vermute, dass Sie sich der Antworten auf diese Fragen nicht ganz sicher sind. Wenn das der Fall ist, sind Sie nicht alleine. Obwohl Informationen und Meinungen im Überfluss vorhanden sind, wissen sehr wenige Menschen wirklich, was sie zu ihrer Gesundheit beitragen können. Der Grund dafür ist nicht, dass es keine Untersuchungen gibt. Es gibt sie. Wir wissen enorm viel über die Verbindung zwischen Ernährung und Gesundheit. Aber die wahre Wissenschaft wird unter einem Wirrwarr von unterschiedlichen oder sogar gesundheitsgefährdenden Informationen begraben, verursacht durch Pseudowissenschaft, Modediäten und Propaganda der Nahrungsmittelindustrie. Dies möchte ich ändern. Ich möchte Ihnen ein neues Rahmenwerk zum besseren Verständnis von Ernährung und Gesundheit bieten. Ein Rahmenwerk, das Verwirrung ausschließt, Krankheit verhindert oder behandelt und Ihnen erlaubt, ein erfüllteres Leben zu führen. Beinahe 50 Jahre lang war ich Teil des sogenannten Systems, arbeitete auf höchster Ebene, entwickelte und leitete große Forschungsprojekte, entschied, welche Forschungen finanziell gefördert werden sollten und arbeitete gewaltige Mengen an wissenschaftlichen Daten in Berichte für nationale Expertenausschüsse ein. Nach einer langen Laufbahn in Forschung und gesundheitspolitischer Öffentlichkeitsarbeit verstehe ich jetzt, warum Amerikaner so verwirrt sind. Als Steuerzahlende, die die Rechnung für Forschung und Gesundheitspolitik in Amerika begleichen, haben Sie das Recht zu erfahren, dass viele der gängigen Auffassungen über Ernährung, Gesundheit und Krankheit, die Ihnen vermittelt wurden, falsch sind. Jetzt kommt eine Auflistung. Erster Punkt: Synthetische Chemikalien in der Umwelt und in Nahrungsmitteln, so problematisch sie auch sein mögen, sind nicht die Hauptursache für Krebs. Zweitens, die Gene, die sie von ihren Eltern erben, sind nicht die entscheidenden Faktoren dafür, ob sie einer der 10 führenden Todesursachen zum Opfer fallen. Drittens, die Hoffnung, dass die genetische Forschung letztendlich zur Entwicklung von Arzneimitteln zur Heilung von Erkrankungen führt, lässt sehr viel machtvollere Lösungsansätze außer Acht, die man heutzutage anwenden kann. Viertens, zwanghaftes Kontrollieren der Aufnahme jeglicher Nährstoffe, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, Fette, Cholesterin oder Omega-3-Fettsäuren, führt nicht zu langfristiger Gesundheit. Fünftens, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel gewährleisten keinen langfristigen Schutz gegen Erkrankung. Sechstens, Medikamente und operative Eingriffe heilen nicht die Krankheiten, an denen die meisten Amerikaner sterben. Siebtens und Schluss. Ihr Hausarzt weiß wahrscheinlich nicht, was Sie brauchen, um so gesund wie nur möglich zu sein. Ende der Auflistung. Ich beabsichtige nichts Geringeres als eine Neudefinition dessen, was wir als gesunde Ernährung betrachten. Die provozierenden Ergebnisse aus meinen 4 Dekaden biomedizinischen Forschens inklusive der Untersuchungsergebnisse einer 27 Jahre dauernden Laborversuchsreihe, in Klammern finanziert von einem der angesehensten Leistungsträger, belegen, dass eine angemessene Ernährungsweise Ihr Leben retten kann. Ich werde nicht von Ihnen erwarten, dass Sie den Schlussfolgerungen glauben, die auf meinen persönlichen Beobachtungen beruhen, so wie es einige populäre Autoren tun. In diesem Buch befinden sich über 750 Literaturangaben und die überwältigende Mehrheit aus primären Informationsquellen, einschließlich hunderter wissenschaftlicher Publikationen anderer Forscher, die einen Weg zu weniger Krebs, weniger Herzkrankheiten, weniger Gehirnschlägen, weniger Fettleibigkeit, weniger Autoimmunkrankheiten, weniger Osteoporose, weniger Alzheimer, weniger Nierensteinen und weniger Erblindungen aufzeigen. Viele Forschungsergebnisse, die in den renommiertesten Wissenschaftsjournalen veröffentlicht wurden, zeigen Folgendes. Nun kommt wieder eine Auflistung. Erstens. Eine Änderung der Ernährungsweise ermöglicht es Diabetikern, ohne Medikation auszukommen. Zweitens. Herzkrankheiten können alleine mit Ernährung rückgängig gemacht werden. Drittens. Brustkrebs korreliert mit der Menge gewisser weiblicher Sexualhormone im Blut, die durch Nahrungsmittel aufgenommen werden. Viertens. Der Verzehr von Milchprodukten kann das Risiko von Prostatakrebs erhöhen. Fünftens. Antioxidantien, die in Obst und Gemüse vorkommen, stehen in direktem Zusammenhang mit der geistigen Leistungsfähigkeit im Alter. Sechstens. Nierensteinen kann mit einer gesunden Ernährungsweise vorgebeugt werden. Siebtens und Schluss. Diabetes vom Typ 1, eine der verheerendsten Krankheiten, die einem Kind widerfahren kann, steht in direktem Zusammenhang mit den Ernährungspraktiken im Säuglings- und Kleinkindalter. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine angemessene Ernährung die mächtigste Waffe gegen Erkrankungen ist. Das Verständnis dieser wissenschaftlichen Belege ist nicht nur zur Förderung unserer Gesundheit wichtig, sondern hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf unsere gesamte Gesellschaft. Wir müssen wissen, warum Fehlinformationen unsere Gesellschaft beherrschen und warum wir enormen Irrtümern unterliegen, was das Erforschen von Ernährung und Krankheit betrifft. Und wie wir Gesundheit fördern und Krankheiten behandeln können. In vieler Hinsicht versagt das amerikanische Gesundheitssystem. Unsere Pro-Kopf-Ausgaben für das Gesundheitswesen sind weit höher als in jeder anderen Gesellschaft der Welt. Und dennoch sind 2/3 der Amerikaner übergewichtig und über 15 Millionen Amerikaner leiden an Diabetes. Eine Zahl, die rapide ansteigt. Herzerkrankungen fallen wir genauso oft zum Opfer wie vor 30 Jahren. Und der Kampf gegen Krebs, der in den 70er Jahren begann, hat kläglich versagt. Die Hälfte aller Amerikaner leidet an einem Gesundheitsproblem, das die wöchentliche Einnahme eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels erfordert. Und über 100 Millionen Amerikaner weisen einen erhöhten Cholesterinspiegel auf. Zu allem Übel führen wir unsere Jugend steil bergab auf einem Weg, auf dem sich Krankheit immer früher in unserem Leben manifestiert. 1/3 der jungen Menschen in diesem Land ist übergewichtig oder gefährdet, übergewichtig zu werden. Zumindest werden sie Opfer einer Form von Diabetes, die früher nur bei Erwachsenen festgestellt wurde. Und diese jungen Menschen nehmen jetzt mehr Medikamente ein als je zuvor. Hier mache ich einen Einschub von meiner Seite. Ja, das ist richtig. Auch das wird in Berlin mittlerweile festgestellt. Früher nannte man ja diese Form von Diabetes den Altersdiabetes, von dem hier die Rede ist. Dieser Begriff verbietet sich mittlerweile, denn Altersdiabetes wird mittlerweile bereits bei 12-jährigen Schulkindern festgestellt, da kann man nun mal wirklich nicht von einem alten Menschen sprechen. Deswegen hat man diesen Diabetes auch umbenannt in Diabetes Typ 2. Weiter im Text. Alle diese Probleme laufen auf 3 Punkte hinaus. Doppelpunkt. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Vor mehr als 40 Jahren, zu Beginn meiner Karriere, hätte ich nie vermutet, dass Essen in einem so engen Zusammenhang mit Gesundheitsproblemen steht. Jahrelang dachte ich nicht viel darüber nach, welche Nahrungsmittel man am besten essen sollte. Ich aß einfach, was jeder andere auch aß, das, wovon man mir sagte, es sei gutes Essen. Wir alle essen, was schmackhaft oder praktisch ist, oder das, was uns unsere Eltern an Vorlieben mitgegeben haben. Die meisten von uns leben innerhalb kultureller Grenzen, die unsere Essgewohnheiten und Vorlieben festlegen. So war es auch bei mir. Ich wuchs in einem Milchviehbetrieb auf, wo Milch essentiell für unser Leben war. In der Schule brachte man uns bei, dass Kuhmilch stark machen und die Knochen und Zähne gesund erhalten würde. Sie stellte das vollkommene Nahrungsmittel aus der Natur dar. Auf unserem Bauernhof brachten wir die meisten unserer Nahrungsmittel aus dem Garten oder der Viehwirtschaft hervor. Ich war der Erste in meiner Familie, der auf eine Hochschule ging. Ich studierte vorklinische Veterinärmedizin an der Penn State University, besuchte danach ein Jahr lang die Veterinärschule an der Universität von Georgia, als die Cornell Universität mit einem Stipendium für eine Forschung über Tiernahrung winkte. Ich stieg um, zum Teil, wann man mir das Studium bezahlen würde, anstatt dass ich dafür bezahlen musste. Dort machte ich meinen Magister. Ich war der letzte Hochschulabsolvent von Professor Cleve McKay, einem Cornell-Professor, berühmt dafür, dass er das Leben von Ratten verlängerte, indem er ihnen viel weniger zu essen gab, als sie normalerweise essen würden. Die Forschung für meine Dissertation an der Cornell-Universität war dem Auffinden besserer Methoden für ein schnelleres Wachstum von Kühen und Schafen gewidmet. Das war mein Versuch, unsere Möglichkeiten zur Produktion von tierischem Eiweiß zu verbessern, dem Grundpfeiler sogenannter gesunder Ernährung, wie man mir weismachte. Ich wollte Gesundheit fördern, indem ich für den Verzehr von mehr Fleisch, Milch und Eiern eintrat. Dies war eine naheliegende Fortsetzung meines eigenen Lebens auf einem Bauernhof und ich war zufrieden in dem Glauben, dass die amerikanische Ernährungsweise die beste der Welt war. Während dieser prägenden Jahre begegnete ich einem immer wiederkehrenden Thema. Wir aßen die vermeintlich richtigen Nahrungsmittel, insbesondere eine Fülle an qualitativ hochwertigen Tierproteinen. Tierprotein, also Tiereiweiß. Den Großteil meiner anfänglichen Laufbahn arbeitete ich mit zwei der giftigsten Chemikalien, die je entdeckt worden waren, nämlich Dioxin und Aflatoxin. Ich arbeitete zunächst am MIT. MIT ist eine Abkürzung in Klammern hier für Massachusetts Institute of Technology. Also diese Abkürzung MIT kommt nachher nochmal vor und dann denkt man einfach an dieses Institut. Wo ich einem rätselhaften Problem bezüglich Hühnerfutter zugeteilt war. Millionen von Küken starben jedes Jahr an einer unbekannten toxischen Chemikalie im Futter und ich sollte dieses Gift isolieren und seine chemische Struktur ermitteln. Nach 2,5 Jahren trug ich zur Entdeckung von Dioxin bei, wohl die giftigste chemische Verbindung, die je gefunden worden war. Diese Chemikalie hat inzwischen weit verbreitete Beachtung erhalten, insbesondere weil sie Teil des Unkrautvernichtungsmittels 2,4,5-T oder auch des Entlaubungsmittels Agent Orange war, das im Vietnamkrieg eingesetzt wurde. Und hier Anmerkung von mir, Dioxin ist auch das Gift, was bei uns in Europa hier als sogenanntes Seveso-Gift bekannt geworden ist, weil Dioxin ja in Seveso, in der italienischen Stadt Seveso ausgetreten war und schlagartig innerhalb von Minuten für etliche Todesopfer gesorgt hatte. Menschen, die dort einfach auf der Straße entlang gelaufen sind, sind einfach umgefallen und gestorben. Nachdem ich das MIT verlassen und eine Fakultätsposition an der Virginia Tech University angenommen hatte, begann ich die technische Unterstützung für ein landesweites Projekt mit unterernährten Kindern auf den Philippinen zu koordinieren. Teil des Projekts war die Untersuchung des ungewöhnlichen hohen Auftretens von Leberkrebs bei philippinischen Kindern. Das ist normalerweise eine Erkrankung im Erwachsenenalter. Leberkrebs bei Kindern gibt es eigentlich gar nicht. Es wurde angenommen, dass eine erhöhte Aufnahme von Aflatoxin, ein Schimmelgift, das in Erdnüssen und Getreide vorkommt, die Ursache für dieses Problem war. Aflatoxin wird als eines der stärksten Karzinogene, also Krebsauslöser, bezeichnet, das je entdeckt worden ist. Über 10 Jahre hinweg war unser Hauptziel auf den Philippinen, die Unterernährung der armen Bevölkerung im Kindesalter zu verbessern. Ein Projekt, das von der US Agency for International Development gefördert wurde. Schließlich etablierten wir landesweit 110 sogenannte Selbsthilfebildungszentren für Ernährung. Das Ziel dieser Bestrebungen auf den Philippinen war ein einfaches. Die Kinder sollten so viel Eiweiß wie möglich bekommen. Es war eine weit verbreitete Annahme, dass ein Großteil der Unterernährung bei Kindern weltweit durch einen Proteinmangel verursacht war, insbesondere durch einen Mangel an tierischem Eiweiß. Universitäten und Regierungen auf der ganzen Welt arbeiteten daran, die Auswirkungen dieses wahrgenommenen Proteinmangels in den nicht industrialisierten Ländern zu mildern. In diesem Projekt deckte ich jedoch ein dunkles Geheimnis auf. Doppelpunkt. Kinder, die am meisten Protein zu sich nahmen, bekamen am ehesten Leberkrebs. Es waren die Kinder der wohlhabendsten Familien. Zu jener Zeit hörte ich von einem Forschungsbericht aus Indien mit sehr provokativen und aussagekräftigen Ergebnissen. Indische Forscher untersuchten 2 Gruppen von Ratten. Eine Gruppe erhielt krebserregendes Aflatoxin und wurde daraufhin mit Futter bestehend aus 20% Protein gefüttert, was ungefähr dem Proteinanteil der westlichen Ernährungsweise entspricht. Der anderen Gruppe wurde die gleiche Menge Aflatoxin verabreicht, erhielt dann aber Futter, das nur 5% Protein enthielt. also 20% zu 5%. Erstaunlicherweise bekam jedes einzelne Tier Leberkrebs, das mit der Nahrung mit dem hohen Proteinanteil gefüttert wurde, wohingegen die Tiere, die mit nur 5% gefüttert wurden, keinen Leberkrebs entwickelten. Das Ergebnis bestand aus 100 zu 0 Fällen, was keinen Zweifel darüber lässt, dass Ernährung chemische Karzinogene, sogar sehr starke Karzinogene, in ihrer Wirkung übertrifft und die Entstehung von Krebs verhindern kann. Diese Aussagen standen im Widerspruch zu allem, was ich bis dahin gelernt hatte. Zu behaupten, dass Protein nicht gesund wäre oder sogar die Entstehung von Krebs förderte, war ketzerisch. Dies stellte ein Schlüsselerlebnis meiner Karriere dar. Indem ich Protein und generell Nahrungsmittel tierischen Ursprungs in Frage stellen würde, ging ich das Risiko ein, als Ketzer hingestellt zu werden, selbst wenn es sich um Ergebnisse der allgemeingültigen sogenannten guten Wissenschaft handelte. Aber ich war noch nie für die Einhaltung von Vorschriften um ihrer selbst willen. Als ich lernte, eine Gruppe von Pferden oder eine Rinderherde einzutreiben, Tiere zu jagen, in unseren Bach zu fischen oder auf den Feldern zu arbeiten, kam ich zu dem Schluss, dass eigenständiges Denken Teil des Lernprozesses war. Es musste so sein, draußen auf dem Feld auf Schwierigkeiten zu stoßen, hieß herauszufinden, was als nächstes zu tun war. Es war wie ein großes Klassenzimmer, was Ihnen jeder Bauernjunge bestätigen würde. Dieses Gefühl der Eigenständigkeit blieb mir bis heute erhalten. Auf diese Weise, mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert, entschloss ich mich, eine gründliche Laborstudie zur Untersuchung der Rolle der Ernährung, speziell des Proteins, bei der Krebsentstehung durchzuführen. Meine Kollegen und ich waren vorsichtig bei der Ausarbeitung unserer Hypothese, rigoros in der Methodik und zurückhaltend, was die Auswertung unserer Ergebnisse betraf. Ich entschied mich, diese Forschung als Grundlagenstudie durchzuführen, in der die biochemischen Faktoren bei der Krebsentstehung untersucht wurden. Es war wichtig, nicht nur zu verstehen, ob, sondern auch wie Protein die Entstehung von Krebs begünstigen würde. Es war eine hochklassige Studie, in der ich sorgfältig die Regeln der gültigen, sogenannten guten Wissenschaft befolgte, war ich in der Lage, eine provokante Fragestellung zu untersuchen, ohne die reflexartigen Reaktionen hervorzurufen, die oft als Antwort auf radikale Ideen auftreten. Letztendlich wurde die Studie über einen Zeitraum von 27 Jahren finanziell erheblich von anerkannten Instituten gefördert. Größtenteils, in Klammern hier, größtenteils durch das National Institute of Health, die American Cancer Society und das American Institute for Cancer Research. Dann wurden unsere Ergebnisse vor der Publikation in vielen der besten wissenschaftlichen Journale noch ein zweites Mal geprüft. Unsere Ergebnisse waren schockierend. Eine proteinarme Ernährungsweise hemmte die Krebsentstehung durch Aflatoxin, unabhängig von der Menge des Karzinogens, die den Tieren verabreicht worden war. Auch nach bereits erfolgtem Auftreten von Krebs hemmte eine proteinarme Ernährung ein späteres Krebswachstum. Mit anderen Worten, die krebserzeugende Wirkung dieser hochkarzinogenen Substanz wurde durch eine proteinarme Nahrungszufuhr vernachlässigbar. Der Einfluss des Nahrungsproteins erwies sich tatsächlich als so gewaltig, dass wir lediglich durch die Änderung der Proteinmenge das Krebswachstum anregen oder hemmen konnten. Außerdem entsprach die verabreichte Proteinmenge derjenigen, die normalerweise Menschen zu sich nehmen. Wir benutzten keine außergewöhnlich hohen Dosen, wie es in Krebsstudien sehr oft der Fall ist. Aber das ist nicht alles. Wir entdeckten, dass nicht alle Proteine diesen Effekt haben. Welches Protein erwies sich durchwegs stark und nachhaltig als krebserregend? Casein. Casein, das zu 87% in der Kuhmilch enthaltene Protein, fördert alle Stadien des Krebswachstums. Welche Proteinart erwies sich auch bei Verabreichung hoher Dosen als nicht förderlich für die Krebsentstehungen? Die gefahrlosen Proteine waren pflanzlichen Ursprungs, zum Beispiel aus Weizen und Soja. In Anbetracht dieser Ergebnisse wurden einige meiner bisher meist geschätzten Thesen zunächst in Frage gestellt und dann zerschlagen. An diesem Punkt waren die experimentellen Tierstudien noch nicht beendet. Ich übernahm die Leitung für die umfassendste Studie über Ernährung, Lebensweise und Krankheit, die jemals mit Menschen in der Geschichte der biomedizinischen Forschung gemacht wurde. Es war ein gewaltiges Unterfangen, das gemeinsam von der Cornell-Universität, der Oxford-Universität und der Chinesischen Akademie für Präventivmedizin durchgeführt wurde. Die New York Times bezeichnete die Studie als Grand Prix der Epidemiologie. In diesem Projekt wurde eine enorme Bandbreite an Erkrankungen sowie an Ernährungs- und Lebensstilfaktoren im ländlichen China und in jüngster Zeit auch Taiwan untersucht. Allgemein mehr als die China Study bekannt, brachte dieses Projekt letztendlich mehr als 8000 signifikant statistische Verbindungen zwischen verschiedenen Ernährungsfaktoren und Krankheiten hervor. Was dieses Projekt besonders bemerkenswert machte, ist, dass unter all den relevanten Beziehungen zwischen Ernährung und Krankheit derart viele auf das gleiche Ergebnis hindeuteten. Doppelpunkt. Diejenigen Menschen, die meisten Nahrungsmittel tierischen Ursprungs zu sich nahmen, litten am meisten unter chronischen Erkrankungen. Ich wiederhole den Satz. Diejenigen Menschen, die meisten Nahrungsmittel tierischen Ursprungs zu sich nahmen, litten am meisten unter chronischen Erkrankungen. Das ist meine Anmerkung dazu, auch die durchgängige Beobachtung meiner eigenen medizinischen Arbeit. Diejenigen Menschen, die meisten Nahrungsmittel tierischen Ursprungs zu sich nehmen, leiden am meisten unter chronischen Erkrankungen. So, weiter im Text. Sogar relativ kleine Nahrungsmittelmengen tierischen Ursprungs waren mit nachteiligen Wirkungen assoziiert. Diejenigen Menschen, die den größten Nahrungsmittelanteil pflanzlichen Ursprungs zu sich nahmen, waren am gesündesten und tendierten dazu, keinerlei chronische Erkrankungen zu haben. Diese Ergebnisse konnten nicht ignoriert werden. Von den anfänglich geführten experimentellen Tierstudien über die Wirkung tierischen Proteins bis zu dieser gewaltigen Personenstudie über Ernährungsmuster stimmten die Forschungsergebnisse überein. Die gesundheitlichen Auswirkungen des Verzehrs von Nahrungsmitteln tierischer oder pflanzlicher Herkunft waren außergewöhnlich verschieden. Ich konnte und wollte mich aber nicht nur auf die Ergebnisse unserer Tierstudien und der gewaltigen Humanstudie in China stützen, wie eindrucksvoll sie auch gewesen sein mögen. Ich fand auch die Untersuchungsergebnisse anderer Forscher und Kliniker, und diese erwiesen sich als die erstaunlichsten Forschungsergebnisse der letzten 50 Jahre. Diese Ergebnisse, die im zweiten Teil des hier vorliegenden Buches vorgestellt werden, zeigen, dass Herzerkrankungen, Diabetes und Adipositas, also Übergewicht, mit Hilfe einer gesunden Ernährungsweise reversibel sind, also rückgängig gemacht werden können. Andere Untersuchungen zeigen, dass verschiedene Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, der Zustand von Knochen und Nieren, das Sehvermögen und altersbedingte Hirnschäden wie kognitive Störungen und Alzheimer in einem überzeugenden Ausmaß durch Ernährung beeinflusst werden. Am wichtigsten ist der Umstand, dass die Ernährungsweise, die diese Erkrankungen rückgängig machte und bzw. oder verhindern konnte, aus denselben vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln bestand, die sich sowohl in meiner experimentellen Forschung als auch in der China Study als optimal gesundheitsfördernd erwiesen hatten. Die Ergebnisse stimmten einfach überein. Und trotz dieser Macht dieser Informationen, trotz der Hoffnungen, die sie hervorruft, und trotz der Notwendigkeit, diesen Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit zu verstehen, sind die Menschen nach wie vor verunsichert. Freunde von mir, die unter Herzerkrankungen leiden, haben sich schicksalsergeben und mutlos dem ausgeliefert, was sie als eine unvermeidbare Erkrankung ansehen. Ich habe mit Frauen gesprochen, deren Angst vor Brustkrebs derart groß ist, dass sie ihre eigenen Brüste und sogar die Brüste ihrer Töchter operativ entfernen lassen wollen. Eine Anmerkung von mir, eine Art von Vorsorge, die in den USA tatsächlich erstaunlich häufig durchgeführt worden ist. Inzwischen gibt es eine Protestbewegung von Frauen dagegen, von Frauen, die das haben an sich machen lassen und die sagen, dass andere Frauen diesem Weg nicht folgen sollten. Also nochmal der letzte Satz. Ich habe mit Frauen gesprochen, die ihre eigenen Brüste und sogar die Brüste ihrer Töchter operativ entfernen lassen wollten, als ob dieser Weg der einzige wäre, um das Risiko der Erkrankung zu verringern. So viele Menschen, die ich getroffen habe, sind auf einem Weg der Krankheit, Mutlosigkeit und Verunsicherung geführt worden, was ihre Gesundheit und ihren eigenen Beitrag zu deren Erhaltung betrifft. Die Menschen sind verunsichert und ich werde Ihnen sagen, warum. Die Antworten, die in Kapitel 4 dieses Buches erörtert werden, haben etwas mit der Art zu tun, wie Informationen über Gesundheit gebildet und übermittelt werden und von wem diese Abläufe und Informationsflüsse kontrolliert werden. Da ich so lange hinter den Kulissen Informationen über Gesundheit erforscht und formuliert habe, konnte ich sehen, was wirklich vor sich geht. Und ich bin bereit, der Welt mitzuteilen, was in diesem System falsch läuft. Die Grenzen zwischen Regierung, Industrie, Wissenschaft und Medizin sind im Laufe der Zeit verschwommen. Die Grenze zwischen dem Erzielen eines Gewinns und der Förderung der Gesundheit sind unscharf geworden. Die Probleme mit dem System erscheinen nicht in Form von Korruption im Hollywood-Stil. Die Probleme sind viel subtiler und dennoch viel gefährlicher. Das Resultat sind gewaltige Mengen an Falschinformationen, für die durchschnittliche amerikanische Konsumenten gleich zweimal bezahlen. Zum einen stellen sie das erforderliche Steuergeld für die Forschungen zur Verfügung, zum anderen erbringen sie das Geld für die medizinische Versorgung ihrer größtenteils vermeidbaren Erkrankungen. Diese Geschichte, die mit meinem persönlichen Hintergrund beginnt und in einem neuen Verständnis von Ernährung und Gesundheit gipfelt, ist Gegenstand dieses Buches. Vor 6 Jahren organisierte und lehrte ich ein neues Wahlfach, nämlich vegetarische Ernährung, an der Cornell-Universität. Es war der erste Kurs dieser Art an einer amerikanischen Universität und er war viel erfolgreicher, als ich erwartet hatte. Schwerpunkt dieses Kurses ist der gesundheitliche Nutzen einer Ernährung pflanzlichen Ursprungs. Nach meiner Zeit am MIT, der Virginia Tech Universität, und der Rückkehr an die Cornell Universität vor 30 Jahren, wurde ich mit der Aufgabe betraut, die Konzepte und Prinzipien von Chemie, Biochemie, Physiologie und Toxikologie in einen Ernährungskurs auf hohem Niveau miteinander zu verbinden. Nach 4 Jahren Tätigkeit in wissenschaftlicher Forschung, Bildung und Politik auf höchster Ebene unserer Gesellschaft fühle ich mich nun imstande, diese Disziplinen zu einer überzeugenden Geschichte zusammenzufügen. Das ist es, was ich in meinem neuesten Kurs getan habe. Und viele meiner Studenten bestätigen mir, dass sich ihr Leben am Ende des Semesters zum Besseren hin verbessert hat. Das ist es auch, was ich für Sie tun möchte. Ich hoffe, dass sich Ihr Leben ebenso verändern wird. Damit endet die Einleitung. Das waren jetzt 8 Seiten, die ich Ihnen vorgelesen habe aus dem Buch, welches rund 400 Seiten umfasst. Sie sehen also, Sie könnten sich zu diesem Thema noch eine ganze Weile weiterhin einlesen, wobei das Buch so gegliedert ist, dass man jedes Kapitel für sich alleine lesen kann. Es sind also sowohl die Aspekte verschiedener Krankheitsbilder als auch die Aspekte verschiedener Ernährungsformen dort beschrieben. Und es ist nicht erforderlich, dieses Buch von vorne nach hinten durchzulesen. Leidet man bereits an einer schweren chronischen Krankheit, empfehle ich dieses Buch sehr unter einem doppelten Aspekt. Einmal wegen der grundsätzlichen Aussage und zweitens, weil diese schwere chronische Krankheit wahrscheinlich dann auch als eigenes Kapitel in diesem Buch behandelt wird. Ich möchte dann schließlich auch noch die Vegetarierstudie in Berlin erwähnen, die vor mehr als 15 Jahren in Berlin vom Bundesgesundheitsamt, also einer staatlichen Behörde, durchgeführt worden war. Da wurde eine Versuchsgruppe von 400 Vegetariern verglichen mit einer Versuchsgruppe von 400 Nicht-Vegetariern. Falls ich das richtig erinnere, waren knapp 1000 Menschen an dieser Studie beteiligt. Und die durchgängigen Ergebnisse dieser Vegetarierstudie waren, dass Vegetarier, also Menschen, die kein Fleisch und kein Fisch essen, deutlich gesünder waren als Menschen, die Fleisch und Fisch essen. In dieser Studie seinerzeit in Berlin wurde nicht der Verzehr zwischen mit oder ohne Milchprodukten gemacht, sondern die Menschen, die Milchprodukte zu sich nahmen, wurden zu den Vegetariern gerechnet. So ist es per Definition auch richtig. Während ja hier in dem Buch China Study von Campbell dann der Hintergrund des Caseins auch noch stark erläutert wird, denn er weist in etlichen Kapiteln seines Buches nach, dass das entscheidende Milcheiweiß, also Casein, der Hauptkrankheitsförderer ist. Soll heißen, spätestens wenn man dieses Buch auch nur ansatzweise gelesen hat, wird man vermutlich die Milchprodukte einschränken oder meiden. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hier und dort werde ich auch noch ein weiteres Kapitel mal vorlesen. Dafür braucht es dann aber einen weiteren Link, damit Sie sich dann diese Fortsetzung anhören können. Wenn Ihnen das gefallen hat oder wenn Sie Fragen dazu haben, freue ich mich über eine Nachricht von Ihnen. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an info@bartning.de. Bartning schreibt man B-A-R-T-N-I-N-G. Also nochmal info@bartning.de. Schreiben Sie mir Ihre Fragen, Ideen, Anregungen, was immer Sie möchten. Freue ich mich darüber und werde mich auch bemühen, Ihnen zu antworten. Ich bedanke mich fürs Zuhören.